zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Unser Thema ist heute zu wenig Organspenden, was tun? Damit haben wir uns schon die ganze Woche im Programm von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin beschäftigt. Das war immer mal wieder Thema bei uns und heute Abend wollen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir, das sind Gunda Hese aus Schenefeld. Moin.
Hallo.
Dann haben wir dabei Torben Pede aus Bovenau. Moin.
Hallo, moin.
Und wir haben Thorsten Gerdes aus Weddingstedt in Dithmarschen da. Hallo.
Hallo, moin.
Und der Letzte im Bunde, aber nicht der Mindeste, Professor Dr. Felix Braun vom UKSH hier in Kiel. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Zu wenig Organspenden, was tun? Das ist unser Thema heute bei Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Und ich möchte an dieser Stelle erstmal eine Art Bestandsaufnahme machen, unsere Gäste ein bisschen vorstellen. Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Gunda Hese. Sie sind lungentransplantiert. Was heißt das? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau. Ja, ich habe 2011, am 17.11. eine neue Lunge bekommen. Als allererstes ein neues geschenktes Leben, auf alle Fälle. Ich war davor sauerstoffabhängig, also hatte immer Sauerstoff an der Nase. Konnte schon gar nichts mehr, also selbst eine Treppenstufe hatte ich sofort Luftnot und musste mich ausruhen. Ja, geschenktes neues Leben. Ich kann wieder fast alles machen. Klar hat man Einschränkungen.
Die
nimmt
aus?
Man aber gerne in Kauf. Ich darf rohe Produkte nicht essen, also Erdbeeren, Salat ist jetzt gerade im Sommer natürlich. Verzichte ich aber für dieses gerne drauf. Muss natürlich extrem aufpassen mit ansteckenden Personen. Ist natürlich manchmal blöd, weil man das nicht vorher weiß, weil die Ansteckung ist ja vorher schon manchmal bei den Personen drin. Gerade mit meinen beiden Kindern ist das nicht immer ganz ohne.
Ja.
Hände ordentlich desinfizieren, Mundschutz manchmal auftragen, wenn das so in die Grippezeit reingeht.
Ja,
aber sonst genieße ich jeden Tag.
Naja, wenn das alles
dankbar
ist, dann geht es ja eigentlich.
Ja.
Genau, Torben Pede ist da aus Bovenau. Sie sind lebertransplantiert. Wie war das bei Ihnen? Wie lange hat das gedauert, ein Spenderorgan zu bekommen?
Ja, also ich in 2003 habe ich das erste Mal von meiner Krankheit erfahren. Es war PSC, also eine chronische Lebererkrankung. Die Gallengänge verengen sich und der Gallensaft kann nicht mehr austreten. Mhm. Und ja, also ich habe fast 14 Jahre durchgehalten, bis es dann ernst wurde und habe dann, mag man fast gar nicht sagen, 48 Stunden auf meine neue Leber gewartet.
Wahnsinn. Dass es so schnell geht, hätten Sie das gedacht?
Nein, niemals. Also in dem Moment, wo ich in der Uniklinik war und mir gesagt wurde, ich muss transplantiert werden, war es eigentlich so, es bricht alles zusammen. So, und dann versucht man sich natürlich irgendwie darauf weiter vorzubereiten und habe auch im Freundeskreis darüber gesprochen und habe eigentlich auch, Professor Pommel, mit einer langen Liste, die mir dann helfen wollten, wo er dann sagte, nun lass mal erstmal deine Freunde alle in Ruhe, wir gucken erstmal. Aber wie gesagt, dann, als ich dann endlich auf der Liste war, ging es verdammt schnell. Ich habe eigentlich gedacht, die wollen nochmal nachfragen und mir irgendwas fragen, was ich noch wissen muss. Und dann sagt sie, nee, kommen wir mal vorbei. Es war Wahnsinn. Also es ist vielen, vielen Dank an denjenigen, der mir mein neues Leben wieder gegeben hat.
Ja. Was für Einschränkungen haben Sie heute, mit denen Sie leben müssen?
Also eigentlich hat man keine Einschränkungen. So, also man lebt wieder. Sicherlich ist man körperlich nicht mehr der gleiche wie vor. Aber ansonsten steht man auf, man geht morgens zur Arbeit. Man hat seinen Freundeskreis, man geht abends feiern wie der andere auch. Und ja, es ist eigentlich ganz normales Leben. Natürlich mit Einschränkungen, das, was wir gerade eben schon gehört haben. Aber auch das sind Sachen, das ist Jammern auf einem hohen Niveau.
Mm. Okay. Ne?
Also man lebt wieder.
Ja, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Dann haben wir noch Thorsten Gerdes, kommt ganz aus Weddingstedt in Dithmarschen zu uns. Sie warten auf eine neue Niere. Wie lange schon?
Seit 9 Jahren.
Puh. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie präsent ist sowas im Alltag? Wird man da, weiß ich nicht, morgens wach und fragt sich, ob es heute klappt, oder?
Eigentlich nicht, nein. Ich denke eigentlich gar nicht drüber nach, über die Wartezeit. Und bei mir war das ja auch ganz plötzlich. Also ich dialysiere jetzt, meine erste Dialyse war am 6. September 2010. Mhm. Und die Krankheit wurde entdeckt ungefähr. Ja, ungefähr jetzt in 10 Tagen, ganz genau, am 10. Juni 2010 bin ich ins Krankenhaus gekommen und da wurde die Krankheit erst entdeckt bei mir. Also ich bin vorher immer leistungsfähig mit Fahrrad gefahren, fahre ich heute noch, aber ich bin immer 5.000, 6.000, 7.000 Kilometer Rennrad gefahren im Sommer, 4-mal im Jahr Blut gespendet. Und dann wurde ich im Mai 2010 bei einer Blutspende abgewiesen, weil mein HB-Wert unter 10 war.
Mhm.
Also das sind die roten Blutkörperchen. Die war der Wert unter 10. Und dann wurde mir so, Das ist nicht, da sollten Sie mal zum Arzt gehen.
Ja.
Und ich habe die Ärzte sonst immer, ja, gemieden und eine Arztpraxis nicht so gerne von innen gesehen. Und mir ging das auch immer gut. Gut, wenn ich im Nachhinein jetzt darüber nachdenke, merkt man also schon, man ist natürlich nicht mehr so fit mit diesem HB-Wert. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt und habe mich dann einfach mal durchchecken lassen. Und dann stand relativ schnell fest, dass die Blutwerte, Urinwerte und so extrem schlecht waren. Bin ins Krankenhaus gekommen und wurde eine Biopsie abgenommen und so weiter. Und dann stand relativ schnell fest in 7-8 Tagen, dass die Nieren schon relativ weit fortgeschritten waren und schon fast über 50% geschädigt waren.
Hm.
Und das war dann eben Juni, 10. Juni 2010. Am 20. Juni 2010 habe ich das Krankenhaus wieder verlassen. Und meine erste Dialyse hatte ich dann auch schon am 6. September, wie gesagt, relativ.
Wie geht's einem mit der Dialyse? Ich habe das noch nie, also ich habe niemanden im Familienkreis oder im Freundeskreis, der zur Dialyse muss. Ich habe nur gehört, das soll ziemlich anstrengend sein, körperlich ziemlich heftig sein.
Ja, ist es auch, ganz klar. Also ich dialysiere 5 Stunden. Ich dialysiere also oftmals morgens von 7 bis 12 Uhr. Öfters gehe ich auch abends zur Dialyse nach der Arbeit, weil ich arbeite voll, bin im Vertrieb tätig, bin viel unterwegs und gehe dann oftmals auch abends um 18 Uhr bis 23 Uhr. Und ist natürlich schon sehr anstrengend, muss man ganz klar sagen. Aber toi, 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 ich muss sagen, mir geht es eigentlich, wenn ich andere Dialysepatienten sehe, geht es mir eigentlich ganz gut.
Ja.
Ich mache auch weiterhin Sport und bin viel draußen und so weiter.
Hilft wahrscheinlich auch. Ne?
Hilft auch, genau.
Ja, ja. Da wollen wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Jetzt möchte ich noch schnell unseren vierten Gast für heute vorstellen. Professor Dr. Felix Braun, Transplantationsmediziner am UKSH und Berater der Bundesregierung in Transplantationsfragen. Ich frage mal ganz flapsig, was will die Bundesregierung denn von Ihnen wissen?
Naja, sagen wir mal so, in erster Linie bin ich natürlich an der Universitätsklinik tätig und kümmere mich dort um die Patienten, die, sage ich mal, auf der Warteliste für eine Transplantation stehen und auch die Patienten, die dann transplantiert sind. Das andere ist, wenn man etwas tun will, muss man sich auch berufspolitisch engagieren. Und ich bin zum einen bei Eurotransplant, in so einem Allokationsboard, wo wir die Verteilung der Lebern besprechen. Ich engagiere mich für die Deutsche Transplantationsgesellschaft und bin dort stellvertretender Vorsitzender für die AG Leber. Und ich bin bei der Bundesärztekammer jetzt federführender für die Transplantationsbeauftragten für die Arbeitsgruppe. Und wenn man sich engagiert, dann wird man auch in die Pflicht genommen und dann wird auch mal nachgefragt. Insofern geht es zum Beispiel jetzt bei dem Gesetz, das wir bekommen haben, wird man gefragt. Und da haben wir eine Gruppe, die nennt sich Initiativplan, Organspende. Und das sind solche Bereiche, wo man doch Dinge auch bewegen kann, wo man alle Protagonisten zusammen hat, von Patientenvertretern bis hin zum Bundesgesundheitsminister. Und dann kann man natürlich auch Dinge bewegen.
Das werden wir auch gleich nochmal genauer beleuchten. Wie viele Transplantationen begleiten Sie so im Schnitt pro Jahr? Im Schnitt,
Entschuldigung. Im Schnitt sind das, so zwischen 75 und 100 Transplantationen, die wir durchführen am Standort in Kiel. Und in letzter Zeit ist leider ein bisschen weniger geworden aufgrund der Verknappung der Organe. Aber das ist so ungefähr die Zahl. Aber es geht ja letztendlich nicht um die Zahl, sondern um die Qualität. Und insofern bin ich ganz froh, sage ich mal, wenn ich das hier höre, dass man ein normales Leben führt. Und ein Punkt, der vielleicht auch die Zuhörer interessiert, warum kriegt der eine schnell eine Leber, warum muss der andere so lange warten, kann ich auch was dazu sagen. Es ist für jede Organtransplantation anders geregelt, wie die Organe verteilt werden. Das Ganze läuft über Richtlinien der Bundesärztekammer und es gibt zum Beispiel bei der Lunge einen sogenannten Lung Allocation Score. Da muss man zum Beispiel einen G-Test machen, wo man ein paar Minuten laufen muss und dann eben gemessen wird, wie der Sauerstoff sich verknappt. Bei der Leber ist es so, dass man Laborwerte misst und dann eben den Gelbfarbstoff, den Nierenwert und noch einen Gerinnungswert miteinander verrechnet und dann errechnet man eine künstliche 3-Monats-Sterbewahrscheinlichkeit. Je höher die ist, umso eher kriegt man ein Organ. Und bei Herrn Pede ist es so, dass er mit seiner Erkrankung, mit der primär sklerosierenden Cholangitis, eine Erkrankung hat, wofür es eine Standardausnahmeregelung kriegt. Weil er über die Laborwerte nicht gut abgebildet ist, kriegt er Bonuspunkte. Dann ist er auch noch groß, das kann man jetzt im Radio nicht sehen, aber ist ein großer Kerl. Das heißt, Im Vergleich zu einer Frau, die Blutgruppe 0 hat und nur 0 empfangen kann und klein ist, hat er natürlich mit einer anderen Blutgruppe, beste Blutgruppe, die man auf der Warteliste haben kann, ist im Grunde die Blutgruppe AB, wenn man dann alle anderen Blutgruppen empfangen kann. Und wenn er groß ist, bei der Leber auch ein entscheidender Faktor, dass die Spenderleber passt. Und große Lebern sind natürlich dann auch für große Empfänger geeignet. Insofern hat er großes Glück gehabt, dass er so schnell transplantiert wurde. Size Match ist oftmals ein Grund, warum kleinere Personen dann eben, sage ich mal, auch länger warten müssen. Es gibt keine Wartezeit für die Leber. Die wurde abgeschafft. Es geht nur im Grunde nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht. Und bei der Niere, da ist das Eurotransplant Kidney Allocation System. Das ist also ein Punktesystem, wo Wartepunkte vergeben werden für jeden Tag, den man an der Dialyse ist. Es wird noch geschaut, wie ist die Oberflächenübereinstimmung zwischen Spender und Empfänger. Also wenn jemand das Glück hat und hat im Grunde einen genetischen Zwilling, ja, dann kriegt er also da mehr Punkte als jemand, wo gar keine Übereinstimmung da ist. Und dann wird noch die Entfernung zwischen Spender- und Empfängerzentrum mit eingerechnet. Und anhand dieses Punktewerts hat man dann eine Rangfolge der Patienten, wo die Organe dann entsprechend vergeben werden.
Spielt die körperliche Fitness dann auch eine Rolle? Weil, also ich denke mir, jemand, der so eine große OP bekommen soll, der muss ja auch ein bisschen was abkönnen.
Ne? Ja klar, körperliche Fitness ist, kann man nur predigen, fit auf der Warteliste. Das ist auch etwas, ich war ganz überrascht beim Transplantationskongress für Lebertransplantationen in Madrid vor einem Jahr, als dann eben fit auf der Warteliste als ein neues Konzept eben auch präsentiert wurde. Es liegt daran, dass man sich mittlerweile bei den knappen Organressourcen eben die kränksten Patienten zuerst transplantiert und die liegen häufig auf der Intensivstation. Und da muss man sich nicht wundern, wenn jemand beatmet ist, Kreislaufunterstützung hat und hier ein Ersatzverfahren laufen hat, der hat natürlich schlechtere Ausgangsbedingungen und eine höhere operative Sterbewahrscheinlichkeit als jemand, der noch joggen kann und eben in die Ambulanz kommt zur Kontrolle.
Vorhin habe ich schon meine Gäste für heute Abend vorgestellt und da möchte ich an einigen Punkten nochmal einhaken, vor allem bei Ihnen, Herr Gerdes. Seit 9 Jahren warten Sie auf eine Niere. Wir haben eben schon über Ihren Alltag gesprochen. Da würde ich gerne noch ein bisschen genauer hinschauen. Also was heißt das auf Essen, Trinken und so weiter betrachtet? Worauf müssen Sie achten gerade?
Also man kann natürlich, man muss sehr streng Dialyse-Diät leben.
Wie sieht die aus?
Das ist also so, wie sich das, also wenig Gemüse, also wegen Kalium und so weiter, wenig Gemüse, Obst. Also es gibt so eine Faustformel für Dialysepatienten. Also man kann immer, es gibt auch natürlich Medikamente dafür, die man dann auch nochmal gleich nach dem Essen einnehmen kann und so weiter, um das zu binden im Magen-Darm-Trakt. Aber es gibt so eine Faustformel, wie zum Beispiel eine große Handvoll Obst und Gemüse am Tag.
Okay.
Also kann man sich ja vorstellen, dann nimmt man nochmal einen großen Apfel und eine halbe Banane. Dann war es eigentlich schon mit Obst und Gemüse für den ganzen Tag. Dann möchte man vielleicht auch nochmal eine volle Mittagsmahlzeit mit Gemüse oder sonstiges. Da muss man sich einfach sehr stark einschränken. Man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass man vom vollen Teller verhungert. Also dass man sich dann, man muss ja auch trotzdem was zu sich nehmen. Es gibt viele Produkte, die dann eben halt phosphatarm und kaliumarm sind, die man dann halt öfters und mehr isst. Und man lebt da natürlich mit diesen starken Einschränkungen. Natürlich wird auch mal mehr von der einen Sache gegessen und dann lebt man auch halt sehr nach diesen Dialysetermin. Kurz vor der Dialyse kann man das vielleicht nochmal essen oder meine Obst und Gemüse esse ich dann viel an der Dialyse. In der ersten Stunde während der Dialyse esse ich dann, habe ich da immer so einen Riesenteller Obst vor mir. Muss man sich das so vorstellen, morgens um 7 bis 8 Uhr wird dann so für 2 Tage Obst und Gemüse gegessen.
Ja.
Kommt man sich da, also ja, ist wirklich so, also dass man sich da so einstellt, man mag das halt gerne, ist halt also auch so gesund für den Körper, für andere wegen Vitaminen und so weiter. Und dann muss man halt sehr kontrolliert nach gewissen Zeiten diese Sachen zu sich nehmen, damit man dann auch, wenn man es halt gerne mag und auch, dass man dann das auch dem Körper zuführt. Und andere Dinge muss man halt natürlich sehr aufpassen. Also gerade wenn man jetzt häufig essen geht und nicht zu Hause selber kocht, dann weiß man ja mal nicht, was da alles für Inhaltsstoffe drin sind. Heute noch mehr als vor 10, 20 Jahren sicherlich. Fertigprodukte und so weiter, auch in der Gastronomie.
Dann
ist immer der Gedanke ist immer dabei, ne? Also.
Wir haben schon mal vorher drüber gesprochen, wie oft Sie an eine neue Niere denken. Was machen Sie, klingt jetzt so pathetisch, was machen Sie, um die Hoffnung nicht zu verlieren, dass das noch klappt?
Nicht drüber nachdenken. Ja. Ja, wirklich.
Ja, okay. Das ist schon alles?
Ja, also die Hoffnung steigt eigentlich, würde ich sagen, je länger man dialysiert, wird die Hoffnung ja eigentlich größer.
Weil wir haben eben gehört, dieses Punktesystem.
Genau, dieses Punktesystem und dann irgendwann sagt man sich, irgendwann muss ich ja mal dran sein. Und also
wird schon gut
gehen. Anfangs der Dialyse hat man war mir eigentlich klar, dass ich eigentlich 5, 6, 7 Jahre eigentlich nicht drüber nachdenken muss und nicht wahrscheinlich nicht diese Möglichkeit habe, zu transplantiert werden in dieser Zeit. Aber dann mittlerweile, so nach 9 Jahren, fast jetzt im September sind das 9 Jahre, steigt die Hoffnung natürlich.
Genau. Na klar. Darüber hören wir gleich noch mehr hier bei Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Heute Abend sind sowohl bereits Transplantierte bei mir im Studio als auch jemand, der noch auf der Warteliste steht. Aber auch das, und das wollen wir nicht unterschlagen, Professor Dr. Felix Braun vom Uniklinikum Schleswig-Holstein vom UKSH hier in Kiel. Und jetzt geben wir noch mal Butter bei die Fische. Die Organspende ist in vielen Fällen die letzte Chance für einen Patienten. Wer sich jetzt denkt, krasse Geschichte, habe ich eben im Radio gehört, ich will das auch machen, ich will Organspender werden. Was kann der oder diejenige dann tun?
Also das Medium momentan ist der Organspenderausweis. Auf dem kann man dokumentieren, ob man Spender sein will oder nicht, oder auch Einschränkungen zu bestimmten Organen vorgeben und wer benachrichtigt werden soll im Todesfall. Mit 14 Jahren darf man, sich gegen eine Organspende aussprechen, mit 16 für eine Organspende, und keiner ist zu alt zum Spenden. Es gibt keine obere Altersgrenze für Organspende.
Und das ist ja aber auch ganz wichtig, dass unten das letzte Feld, was man ankreuzen kann, das ist, ich bin komplett dagegen. Ne? Also die Möglichkeit gibt es auch.
Die Möglichkeit hat man. Wichtig ist, dass man sich entscheidet. Wer Sie gerade gefragt haben, was gibt es für Einschränkungen? Also die persönliche Einstellung sollte nicht Einschränkungen erstmal beinhalten, sondern wenn Sie für Organspende sind, die Eignung wird im Falle geprüft. Das heißt, Sie können, wenn Sie spenden wollen, erstmal ja ankreuzen. Und falls es dann zu dem Fall kommen sollte, dann prüfen das Mediziner, ob eine Eignung vorliegt. Die Aufklärung hierzu macht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie können aber auch bei Transplantationsbeauftragten, oder es sollte auch so sein, dass der Hausarzt Ausweise ausliegen hat. Das wäre wünschenswert. Der Punkt ist, das, was wir jetzt auch momentan diskutieren, wir hatten ja eine Zustimmungslösung, sind dann 2012 auf die Entscheidungslösung gewechselt und diskutieren jetzt über eine Widerspruchslösung, die in den meisten europäischen Ländern etabliert ist. Und das würde dann eben heißen, dass man dann eben entsprechend seine Entscheidung trifft. Und weder die Zustimmungslösung noch die Entscheidungslösung haben ja dazu geführt, dass die Bevölkerung sich letztendlich so damit auseinandersetzt, dass der Wille dokumentiert ist. Und das ist eben auch das Dilemma für die Ärzte im Krankenhaus, für die Transplantationsbeauftragten. Wie komme ich an die Information? Denn den Spendeausweis hat man nicht unbedingt dabei. Und das Wesentliche ist jetzt eigentlich ein Register, das man eben 24/7 abrufen kann und dort die Information findet. Ja, und wenn es jetzt eine Widerspruchslösung geben sollte, dann würde das auch die Last von den Angehörigen, vom Pflegepersonal, von den Ärzten nehmen, dass man dann nicht die Todesnachricht überbringt und dann gleichzeitig im Grunde den Angehörigen noch, bittet, Auskunft zu geben, ob eine Organspendebereitschaft im mutmaßlichen Wille des Verstorbenen vorgelegen hat, sondern dann würde man eben fragen, ist Ihnen ein Widerspruch bekannt? Mhm. Und das würde den Druck runternehmen, wenn das eben dokumentiert ist. Und insofern ist eine Widerspruchslösung sinnvoll. Wie man das eben auch hinkriegen sollte, wenn man jetzt eben sagt, eine verpflichtende Entscheidungslösung, dann müsste man es ja auch irgendwie von allen abverlangen. Insofern ist es vielleicht auch einfacher. Widerspruchslösung heißt ja nicht Zwang, sondern wirklich, dass möglichst viele dann eben entsprechend ihren Willen hinterlegen. Und hierzu brauchen wir ein Register. Ob das dann über Smartphones oder über Apps oder wie auch immer eingespielt wird, da gibt es sicherlich, in der Zukunft ganz tolle Möglichkeiten. Ja.
Gibt es eigentlich irgendwelche Verpflichtungen, wenn ich jetzt Organspender bin? Also ich bin es seit 2012, habe vor der Sendung nochmal ins Portemonnaie geguckt und ganz lesbar ist der Ausweis inzwischen nicht mehr, da brauche ich mal einen neuen. Aber gibt es irgendwelche Verpflichtungen, wird irgendwas von mir erwartet?
Nein, wenn Sie 2012 den Ausweis ausgefüllt haben, dann gilt der. Wichtig wäre eben, dass Sie Ihrem Umfeld eben auch Ihren Willen mitteilen, falls der Ausweis nicht gefunden wird, dass dann eben auch zum jetzigen Stand eben, weil wir kein Register haben, dann Ihr Wille bekannt ist und nicht die Angehörigen damit belastet werden, ja, indem sie dann eben beratschlagen müssen, was ihr mutmaßlicher Wille war.
Sie hören NDR1-Welle Nord, Sonntagabend, gleich 6:45. Zur Sache heißt die Sendung. Und zu wenig Organspenden was tun, ist das Thema. Wir haben gerade schon eine Menge darüber gehört. Organspender werden ist einfacher, als mancher vielleicht so denkt. Aber es gibt trotzdem ein Problem, dass nämlich viele Patienten viel zu lange auf Spenderorgane warten müssen. Thorsten Gerdes ist ja hier im Studio. Da ist so ein Fall, wartet seit 9 Jahren auf eine neue Niere. In anderen Ländern geht das schneller. In Kroatien zum Beispiel dauert es im Schnitt ungefähr 1 Jahr, bis man ein Spenderorgan bekommt. Kieler Nephrologen, also Spezialisten für Nierenkrankheiten, haben sich das mal genauer angesehen und eine Studie gemacht mit einem, wie ich finde, erschreckenden Ergebnis. Dr. Kevin Schulte hat uns das hier gesagt.
Was wir getan haben, wir haben verschiedene Krankenhäuser miteinander verglichen. Und das ist ein ganz spannender Befund. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 2 Krankenhäuser, beide behandeln 50.000 Patienten im Jahr und in beiden Krankenhäusern sterben gleich viele Patienten, die theoretisch für eine Organspende in Frage gekommen wären. Dann findet das eine Krankenhaus 20 Mal mehr Organspende als das andere. Das heißt also, Sie sehen extrem große Unterschiede zwischen verschiedenen Krankenhäusern. Manche machen es offensichtlich sehr gut, andere haben offensichtlich Probleme in ihren Prozessen. Es scheint so zu sein, dass es spezifische Probleme in einzelnen Krankenhäusern gibt und es weniger an globalen politischen Rahmenbedingungen liegt.
Also eine Meldequote der Krankenhäuser, Herr Braun. Sehen Sie eine Möglichkeit, diese Meldequoten zu verbessern?
Die Arbeit von Herrn Schulte und Herrn Feldkamp, die zeigt Missstände auf im Gesundheitswesen. Wir wissen das, dass die Einführung des DRG-Systems, sage ich mal, auch zu einer Verknappung der Ressourcen, insbesondere Arbeitszeit, Verdichtung und Pflegemangel, all das sind Dinge, die eingetreten sind. Wir hatten ja schon mal 15 pro Million Spender in Deutschland und waren ja auf 9, abgefallen. Und das sind natürlich Punkte, wo man wieder Zeit schaffen muss, dass eben auch eine Spendererkennung möglich ist. Dazu gehört eben jetzt auch, dass die Transplantationsbeauftragten entsprechend freigestellt werden, dass eben eine entsprechende kostendeckende Vergütung und ganz wichtig, keiner will mit Organspende Geld verdienen. Es geht aber darum, dass sie letztendlich Ausgaben, die im Krankenhaus getätigt werden, auch irgendwie finanziert kriegen müssen. Sonst gibt es keine Pflege im Krankenhaus und damit können die Betten nicht betrieben werden. Das sind Punkte und weitere, wo wir eben entsprechend auch Positionen bezogen haben. Die Lösungsvorschläge, die, sage ich mal, also der Missstand wird ja erwähnt von Herrn Schulte. Wir haben uns um die Lösungsvorschläge gekümmert und die sind auch eingegangen jetzt in das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen in der Organspende. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Das ist aber noch nicht alles. Es geht jetzt eben weiter. Wie kriegen wir im Grunde diese Maßnahmen dann auch zum Leben erweckt? Rubber on the road, wie sich das so schön neudeutsch nennt. Und dazu gibt es den Initiativplan Gemeinschaftsaufgabe Organspende, mit dem der Bundesgesundheitsminister Ende des Monats dann auch an die Öffentlichkeit geben wird.
Mhm. Ich möchte gerne auf diesen wirtschaftlichen Aspekt noch einmal kurz eingehen, weil klar, Krankenhaus soll da kein Geld mit dran verdienen, aber es muss ja trotzdem irgendwie darstellbar bleiben. Und der Hirntod muss ja mehrfach unabhängig festgestellt werden beim Patienten. Und das heißt, da ist erstmal ein Intensivbett belegt, da sind Pfleger mit beschäftigt. Das Personal fehlt dann woanders und auch im OP bei der Entnahme. Die Leute fehlen ja dann auch sozusagen im Dienstplan. Ist das irgendwie lösbar durch dieses Gesetz?
Also ganz allgemein muss man erstmal sagen, keiner muss Angst haben, ins Krankenhaus zu kommen, um Spender zu werden, sondern jeder Patient kriegt Maximaltherapie. Wenn es aber zu einem Punkt kommt, wo wir sagen, in Fauste Prognose vorliegt, das heißt also eine Gehirnverletzung, die so schwerwiegend ist, dass derjenige nicht wieder aufwachen wird, das Hirn sich selber von der Durchblutung abschnürt, einklemmt, und eben dann untergeht, das heißt, es gibt keinen Atemantrieb mehr, es gibt keine Hirnstammreflexe mehr. Das Ganze führt dazu, dass wir dann eben schauen müssen, lassen wir die Maschinen weiter laufen, falls eine Organspende gewünscht ist, oder stellen wir die Maschinen ab. Es ist im Falle, dass eben eine Organspende in Betracht kommt, dann so, dass man möglichst früh auch probiert, die Angehörigen mitzunehmen. Dann wird nach dem Protokoll der Bundesärztekammer 3-stufig geprüft. Erstmal, ob die Voraussetzungen für den irreversiblen Hirnfunktionsausfall erfüllt sind. Das heißt, keine Unterkühlung oder andere verschleiernde Ursachen, das eben irgendwie in Zweifel ziehen können. Wenn es eben klar ist, dass dieser Zustand nicht durch etwas anderes hervorgerufen wird, erfolgt die Untersuchung mit Hirnstammreflexen und einem Test, ob der Atemantrieb vorhanden ist. Und dann erfolgt drittens noch die Prüfung der Irreversibilität, also der Unumkehrbarkeit. Das gibt es bei keiner anderen Diagnose. Das müssen noch zwei voneinander unabhängige Neurologen eben nachweisen, die auch nicht mit dem Transplantationsteam im Zusammenhang stehen. Und diese Diagnose ist sicher. Und wenn Sie dann eben diese Diagnose haben, muss einem auch klar sein, dann ist der Tod festgestellt. Das heißt, die Geräte werden abgestellt oder die Maschinen laufen eben weiter. Das heißt, der Kreislauf wird künstlich aufrechterhalten, damit eben dann, wenn die Einwilligung vorliegt, eine Organentnahme realisiert werden kann. Da haben Sie aber auch nicht unbegrenzt Zeit, weil der Ausfall vom Hirn auch zur Fehlfunktion im Kreislauf führt. Das heißt, es kommt erstmal zu einem Zustand, wo der Kreislauf hochschießt, danach fällt der Kreislauf ab und das ist kein Zustand, in dem man, sag ich mal, Tage irgendwo liegen kann. In der Phase, wo das Hirn im Grunde so schwer geschädigt ist, dass es einklemmt, kann es eben auch mehrere Tage dauern. Das ist belastend für Angehörige und für Pflege. Insofern ist das ein Feld, wo ich aber nicht denke, dass aus irgendwelchen Kostenüberlegungen hier Maßnahmen getroffen werden, sondern es ist vielmehr so, dass es bei der Arbeitsverdichtung mit allen möglichen Vorschriften man gar nicht dran denkt. Ja, und das ist eben das, wir müssen das Bewusstsein wieder schärfen und das ist ja auch der Effekt, den wir gesehen haben, nachdem Herr Spahn letztes Jahr angefangen hat, im Grunde dieses Thema politisch in den Vordergrund zu schieben, haben wir 20% mehr Spender gehabt. Das ist einfach die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, die schon mal da war. Jetzt kommen ja die Maßnahmen dazu. Wenn das Gesetz jetzt greift, verspreche ich mir auch davon, dass wir eine Steigerung in der Organspende erfahren.
Können das dann auch kleine Krankenhäuser in der Fläche leisten? Oder muss man das UKSH sein dafür?
Das ist ein wichtiges Thema. Es wird unterschieden von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, A-, B- und C-Häuser. A-Häuser sind Unikliniken, B-Häuser haben eine Neurochirurgie und C-Häuser haben keine Neurochirurgie. Insgesamt gibt es 1264 Spenderkrankenhäuser. Und die kleinen Krankenhäuser haben oftmals das Problem, dass denen das Spezialpersonal fehlt, um eben den irreversiblen Hirnfunktionsausfall nachzuweisen. Und da arbeiten wir auch an Lösungen. Das schreibt ja das Gesetz auch vor, dass es einen flächendeckenden neurokonsiliarischen Bereitschaftsdienst dann geben soll. Und da muss man sich jetzt eben in der Ausgestaltung noch unterhalten, ob das eben über die Schwerpunktkrankenhäuser dann in einem Plateausystem geleistet wird oder eine andere Lösung gefunden wird.
Also ist noch ganz schön viel Arbeit. Wir sprechen darüber, Organspende, was tun, hier auf NDR1 Welle Nord. Organspender werden, das ist ganz einfach. Den Spenderausweis gibt es zum Beispiel beim Hausarzt oder bei der Krankenversicherung. Aber wenn man ein Organ braucht, dann ist es nicht immer so einfach. Herr Gerdes hier wartet schon ewig auf eine neue Liere und er liegt damit, das haben wir vorhin schon gehört, sogar noch einigermaßen im Durchschnitt der Nierenpatienten. Aber manchmal geht es ja auch schneller. Das hat Torben Pede aus Bovenau im Kreis Rendsburg-Eggernförde erlebt. 48 Stunden von, ja, Sie sind auf der Liste bis zum OP-Termin, sozusagen bis zur OP eigentlich. Aber vorher mussten Sie ja ganz schön lange warten, bis Sie auf die Liste gekommen sind. So 4 Wochen waren es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Woran lag das? Warum hat das so lange gedauert?
Ja, woran lag das? Also ich wurde Ende März, wurde mir ja in der Uniklinik erzählt, dass ich dann transplantiert werden soll. Und dann geht das eigentlich erst los, dass untersucht wird, ist der Patient transplantierfähig. So, also man besucht alle Ärzte dieser Welt und jeder, in Anführungszeichen, gibt seinen Senf dazu und untersucht einen, ob man nicht noch andere Erkrankungen hat. Es wurden sogar noch 2 Kleinigkeiten gefunden, die dann kurz vor der OP noch beseitigt werden mussten. Und dann, das
ist ganz schön Gänsehaut dann wahrscheinlich.
Ja, also es war nichts Schlimmes, aber trotzdem im Endeffekt, man muss halt gesund in diese OP kommen, in Anführungszeichen gesund. Also man ist nicht gesund, man ist todkrank.
Ja, so gesund, also, wie man halt sein kann, ja.
Genau. Mhm. Also man kommt ja nicht auf die Liste, weil es einem gut geht, sondern weil eigentlich nichts mehr geht. Und dann werden noch Kleinigkeiten festgestellt, die dann diese Transplantation noch verhindern könnten. Und im Endeffekt hat das 3 Wochen gedauert. Ja, und dann im Endeffekt noch mal ein paar Tage, bis dann die Ärzte zusammenkommen und entscheiden, ist dieser Mann jetzt krank genug, ob auf die Liste zu kommen. Ja, und dann gab es am Montag, den 24. April, gab es dann abends um 17 Uhr den Anruf, du bist auf der Liste. Und am Mittwoch 18 Uhr gab es dann den zweiten Anruf, wo ich eigentlich gedacht habe, die fragen nochmal was nach. Mhm. Wo dann die Assistenz eben sagte, ja, mach dich mal langsam mal bereit. Morgen früh geht das los.
Wahnsinn.
Ja.
Und jetzt ich stelle mir vor, da sitzt man irgendwie so halb auf gepackten Koffern und dann klingelt einer an und will ihn einen neuen Handyvertrag andrehen oder wie, also was ist das für eine Anspannung, die da, also Sie wissen, okay, ich bin jetzt auf der Liste, es geht bald los, aber wie ist das?
Ja, also das kann sich eigentlich keiner vorstellen. Also man macht sich im Endeffekt Gedanken darüber, was wird aus der Familie. Zum Glück waren in Anführungszeichen die Kinder 2003, als die Erkrankung bekannt wurde, waren meine Kinder, der Älteste war 5. Mhm. Dann waren sie zumindest schon mal im jugendlichen Alter. Und es ist trotzdem, also es ist schlimm.
Ja.
So, man.
Ich mache mal bei Gunda Hese weiter aus Schenefeld. Sie sind lungentransplantiert. Ich würde gern bei diesem Anruf anknüpfen. Das ist ja nun wirklich nicht so, wie einen Termin beim Zahnarzt machen. Was haben Sie mitgenommen ins Krankenhaus?
Ja, bei mir war es ganz anders. Ich bin im September mal wieder mit Herzrasen und einem Infekt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Habe im Hinterkopf diesmal aber gedacht, du wirst ohne neues Organ diesen Krankenhausaufenthalt nicht hinterlassen. Habe in Stillen gedacht und zu meinen Kindern, die waren damals 2 und 3, gesagt, Heiligabend bin ich wieder da. Hatte mir natürlich ein straffes Ziel vor Augen gesetzt dann. Angekommen im Krankenhaus musste ich dann inzwischen echt das zweite Mal mit diesen Schocks, musste mein Herz wieder in den Rhythmus gebracht werden. Soweit die Untersuchungen waren schon soweit alles gemacht. Ich war schon seit 2009 einmal auf einer normalen Liste. Damals war es noch ein anderes System, nicht dieses Punktesystem. Ich bin kurz davor transplantiert worden. Dann war ich ein halbes Jahr runter von der Liste, weil ich da nochmal ein neues Medikament ausprobiert habe. Durch eine Glose durch das UKE. Das war so eine Bauchpumpe, aber wie ich dann wirklich ausmedikamentiert war, hieß das dann so, wieder ab auf die Liste. Das war dann im September auch soweit. Dann wurden noch ein paar letzte Untersuchungen gemacht. Den groben Teil hatte ich schon. Ja, und dann hieß das warten. Und der erste kam die Schwester nachts halt rein, ich glaube um 4 Uhr oder sowas, war aber ein Fehlalarm. Die Lunge war verschleimt, konnte dann halt nicht losgehen. Ja, was die Ärzte dann aber sagten, so, der Anruf war schon mal da oder das Organ wäre schon mal da gewesen, du bist jetzt bald dran, sonst wäre sowas nicht gekommen.
Ja,
und dann war es der 17.11., der Tag werden sollte, war auch wieder irgendwie nachts, wo ich Bescheid bekommen habe. Ja, dann musste man sich vorbereiten. Ja, dann war man tierisch nervös, aber ich denke, für die Angehörigen ist das Ganze viel, viel, viel schlimmer gewesen. Ich bin in den OP reingeschoben worden, habe gedacht, gut, entweder klapp's und du wärst danach wieder wach und atmest. Und ansonsten ist das halt kein qualvoller Tod, so blöd, wie sie es anhört. Aber mir war so ein Tod lieber als, ja, zu ersticken.
Ja, so wirklich. Ja, ja, na klar. Aber und was war das dann für ein Gefühl, als sie tatsächlich wieder wach geworden sind?
Unbeschreiblich. Also wirklich unbeschreiblich. Ja. Also ich war auch Musterpatientin da, die sagten, das klappte alles ganz gut. Einfach wieder tief durchatmen, war unbeschreiblich. Der erste Blick ging bei mir auf die Sauerstoffanzeige. Die zeigte dann ja 99% an ohne Sauerstoff, was ich ja nicht für möglich gehalten habe. Nachts habe ich mir dann auch im Trance, ich kannte ja schon die ganzen Krankenhausgeräte, meine Sauerstoffbrille wieder aufgesetzt, wo dann die Schwestern daraufhin reinkamen und sagten, was soll das denn hier? Und ich einfach von der Psyche nicht so weit war. Aber ja, das Organ hat super gut geklappt und ja, ich konnte wieder atmen, ohne Sauerstoffbrille.
Und jetzt zweiten Geburtstag feiern?
Ja, auf alle Fälle. Ja. Der wird immer mitgefeiert.
Ja, ja. Glaube ich sofort. Mhm. Wir atmen auch nochmal durch hier bei NDR 1 Welle Nord. Sie hören zur Sache, Organspende ist unser Thema heute Abend und darüber reden wir gleich noch ausführlich. Wir haben ein paar Hörerfragen bekommen ins Studio über unser Formular auf ndr.de/sh. Unter anderem schreibt Uta Wosian aus Kiel, dass bei ihrem Mann vor 5 Jahren Leber und Niere zusammentransplantiert worden sind. Das war ein echter Glücksfall, sie waren voller Hoffnung, aber der Körper hat die Niere nicht angenommen. Und wir haben hier vorhin, als die Musik lief, drunter gesprochen, es kann ja auch sein, man wird wach und hat trotzdem kein neues Organ. Ich frage mal Sie, Frau Hese, was wäre das für Sie für ein Gefühl gewesen? Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Ja, ich glaube, man wäre einfach noch wieder nervöser geworden. Und das erste Mal war ja schon so wieder dieser Gedanke, wieso passt das nicht? Und gut, dann im Nachhinein habe ich ja erfahren, die war einfach verschleimt, die Lunge. Aber ich glaube, dann schwindet nachher so ein bisschen die Hoffnung auch. Also davor hätte ich echt Angst gehabt, wenn das jetzt nochmal wieder so ein Fehlalarm gewesen wäre. Mhm. Das, ja.
Ja, Herr Pede, bei Ihnen?
Habe ich nie dran gedacht.
Ist auch besser wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja, macht man sich nur verrückt mit.
Nee, also wie gesagt, ich habe in dem Moment, wo der Anruf kam, habe ich einfach gesagt, so, jetzt hat jemand gesagt, er spendet für mich eine Leber. In dem Moment, wo ich sie bekommen habe, habe ich gesagt, das ist jetzt meine. Vielen, vielen Dank an alle, die dafür da waren, dass ich das jetzt haben konnte. Und ab dem Moment ist sie auch meine gewesen. Und so gehe ich halt mit ihr um.
Ja. Herr Braun, wie oft gibt es das, dass ein Organ nicht angenommen wird, obwohl die ganzen Untersuchungen vorher darauf hingewiesen haben, dass das eigentlich klappen müsste?
Die Patienten erhalten ja Immunsuppression, das sind Medikamente, um eben entsprechend Abstoßung auch zu vermeiden. Und bei der Leber ist das selten geworden mit den neuen Medikamenten, die wir verfügbar haben. Bei der Niere ist so etwas häufiger. Und es können aber, sag ich mal, auch viele Faktoren zusammenkommen, dass eben auch mal Probleme an den Gefäßen oder eben an der Organqualität selber oder die Lagerungszeit des Organs außerhalb vom Körper mit Einfluss nehmen, dass ein Organ, sag ich mal, dann eben die Funktion im Verlauf aufgibt. Und wir haben eben, so wie Herr Pede das jetzt auch geschildert hat, eigentlich die Patienten auch immer mit drauf vorbereitet, dass wir bei der Aufklärung sagen, es kann sein, wenn wir sie einbestellen, dass wir dann doch das Organ nicht als geeignet erachten und sie dann wieder nach Hause geschickt werden. Wir kriegen ja Daten entsprechend über Eurotransplant über das Organ und wenn dann das Organ ins Zentrum kommt, Spender- und Empfängerzentrum sind in der Regel nicht gleich, sondern es müssen die Organe transportiert werden. Dazu hatten wir auch hier damals die Diskussion im Flughafen, wo wir das auch dargestellt haben. Dann ist es so, wenn das Organ eintrifft, dass die Operation erst dann stattfindet, wenn die Operateure geprüft haben, dass das Organ auch mit großer Wahrscheinlichkeit funktioniert. Ansonsten würde man von der Transplantation Abstand nehmen, das Organ an Eurotransplant zurückgeben.
Hier ist noch eine Mail gekommen von Axel Schwag. Er schreibt, er vermisst ein Bonussystem für Organspender. Also um die Akzeptanz für Organspende zu erhöhen, schreibt er, wenn er als Familienvater weiß, wenn mich der Unfall tot trifft, dann spende ich und die Familie bekommt dafür einen Bonus, also eine Einmalzahlung oder eine kleine Rente. Das würde seiner Meinung nach die Spendenbereitschaft stark erhöhen. Wie sehen Sie das? Braucht es Geldanreize dafür, dass Leute spenden?
Also diese Anreizsysteme, Opting-in, Opting-out, Close-Club und wie die alle heißen, da muss man sich Gedanken machen. Eine Spende erfolgt ja in der Regel, wenn es eine Spende eines Verstorbenen ist, anonym in den Pool und wird dann über Eurotransplant eben auch verteiltes Organ. Und es ist ja dann auch nicht bekannt, wo das Organ herkommt. Eine gerichtete Spende, wie sie bei der Lebensspende möglich ist, da geht das. Aber unter dem, sage ich mal, Gesetzesvorgaben, die wir jetzt haben, wäre es nicht erlaubt, dass sie eben sagen, ich erkläre nur das Organ als postmortales Spenderorgan frei, wenn es eben gerichtet an diese Person geht. Das ist nicht möglich. Mhm. Das gibt es nicht. Und ob solche Clubmodelle, dass man eben sagt, wenn jemand jetzt eben Spender ist, dann wird er bevorzugt, wenn er ein Organ braucht auf einer Liste. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil es ja immer um die Gerechtigkeit und Transparenz geht. Ja, und das ist momentan eigentlich nicht in Diskussion. Wo man sich Gedanken machen kann, ist, wenn jemand eine Lebensspende macht, zum Beispiel eine Niere gespendet hat und dann selber durch einen Unfall eine Dialyse muss, ob man dann so wie im Ausland ist schon, zum Beispiel in Holland der Fall ist, ihm Bonuspunkte gibt, dass er entsprechend Wartezeit gutgeschrieben bekommt, ja, weil er eben als Lebensspender schon einen Beitrag quasi geleistet hat. Aber das ist auch schon diskutiert worden und muss man überlegen, ob das nochmal in die politische Diskussion dann Einzug findet.
Noch einen Satz haben wir Zeit. Herrn Schwag ging es, glaube ich, um die Hinterbliebenen, dass die irgendwie gut davon haben, dass jemand spendet. Ist das überhaupt sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Es ist ja momentan ein utilitaristisches System und das sieht das nicht vor.
Ja. Sie hören NDR1 Welle Nord, Sie hören zur Sache und wir diskutieren heute Abend über das Thema zu wenige Organspenden, was tun? Und wir haben schon gehört, die Organspendebereitschaft ist grundsätzlich recht hoch in Deutschland. Es gibt nur Probleme damit, potenzielle Organspender zu identifizieren und deren Organe dann auch wirklich den Menschen zugutekommen zu lassen, die sie brauchen. Ich persönlich denke, dass ich die nach meinem Tod nicht mehr brauche und dann können meine Organe gern genutzt werden, um anderes Leben zu retten. Aber das sehen eben nicht alle so. Auf unserer Homepage ndr.de/sh hat uns zum Beispiel jemand namens Gero geschrieben, solange die Bundesärztekammer als Lobbyorganisation der Ärzteschaft die Deutungshoheit über die Hirntoddefinition hat, bleibt es beim Nein zur Organspende. Bleiben wir gerade mal dabei. Und ich fange bei Ihnen an, Herr Dr. Braun. Können Sie das nachvollziehen, wenn jemand sowas schreibt?
Ja, nach dem Transplantationsgesetz ist es so, dass man ja entsprechende Richtlinien schaffen muss. Und dafür ist die Bundesärztekammer zuständig, die das in Arbeitsgruppen tut. Und da sitzen eben Fachexperten und die Fachgesellschaften werden dazu gefragt. Und die machen das nicht leichtfertig, sondern nach dem Stand der Wissenschaft. Und das wird dann entsprechend auch in Umlauf gebracht, wo alle nochmal kommentieren können. Es wird dann eben entsprechend auch öffentlich nochmal nachgefragt. Dann geht es über die ständige Kommission Organtransplantation als Gremium weiter dann in GBA. Und dann wird es eben auch entsprechend veröffentlicht. Und der Bundesgesundheitsminister zeichnet die dann auch noch. Das hat letztendlich die juristische Konsequenz, dass diese Richtlinien, gegen die man nicht verstoßen darf, weil sie beim Strafrecht, das Strafrecht kann ja nicht den Stand der Wissenschaft wiedergeben, diesen dann widerspiegeln, das ist eine sogenannte Blanket-Funktion und insofern ist sie verbindlich für alle und das wird auch geprüft, dass die eingehalten werden. Also das ist schon sehr hochrangig, diese Richtlinien und entsprechend auch im Stand der Wissenschaft.
Frau Hese, wenn Sie sowas hören.
Ja, ich frage mich dann immer als erstes, ich hatte mir vorher, muss ich gestehen, auch nicht großartig Gedanken um Organspende gemacht, aber man kann sehr schnell in diese missliche Lage kommen, dass man ein Organ benötigt. Dann frage ich mich immer, ob diese Personen, es gibt ja mehrere, die so argumentieren, dann auch bereit wären, Nein zu sagen, wenn sie wirklich auf ein Organ angewiesen wären. Also ich bin meinem Spender sehr, sehr dankbar, dass er damals Ja gesagt hätte, weil sonst wäre ich hier nicht mehr.
Herr Pede, haben Sie eine Meinung dazu, wenn Sie sowas hören?
Natürlich habe ich eine Meinung dazu, aber die Frage ist, also man muss natürlich jede Meinung respektieren, aber generell sollte man immer versuchen, Leben zu retten. Und wenn man uns hier sieht, ich sag mal jetzt einen, der wartet und die anderen beiden, die dann im Endeffekt ihr Leben wieder geschenkt bekommen haben, dann sollte man, ich sag mal, vielleicht mal überlegen, ob man das nicht doch anders sieht. Mhm. Und wie sie schon sagt, in dem Moment, wo man selber in die Situation kommt, wird man garantiert anders denken und froh sein über jeden, der dann bereit war, uns zu helfen.
Ja, oder wahrscheinlich auch, es reicht mutmaßlich, Herr Gerdes, wenn man jemanden kennt, der betroffen ist, oder? Können Sie das?
Also ich glaube, ich würde mal, um das auf den Punkt zu bringen, dass man jeder für sich entscheiden muss und drüber nachdenken, wenn er wüsste, dass das vielleicht ein enger Verwandter, eigene Kinder, was würden die dann machen? Und das, denke ich mal, ist jedem klar. Ja. Das würde ich auch für fremde, nicht bekannte Menschen, die ich auch nie kennenlernen werde.
So ist es ja auch.
Weil mir ja kein Nachteil dadurch entsteht, ja, und genau. Ich werde auch nicht für tot erklärt oder sonstige, ja, Sachen.
Andere Kommentare drehen sich auch um die Ausrichtung der Krankenhäuser. Solange die profitabel arbeiten müssten, könne es kein Vertrauen in den Krankenhausbetrieb geben, heißt es da etwa. Wie sehen Sie das? Ist das ein Grund, eine Organspende abzulehnen, dass man sagt, so ein Krankenhaus muss kostendeckend arbeiten? Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Gerdes, was meinen Sie?
Kostendeckend, also ich denke mal, dass die so Art, die Vergütung, die Fallpauschalen und so weiter für eine Transplantation, für eine Organentnahme vielleicht etwas höher gestaltet werden müssen für die Krankenhäuser.
Ja.
Dass das für Krankenhäuser auch, wir haben, die meisten Krankenhäuser sind privatisiert. Ich denke mal, die müssen sicherlich nicht Profit machen, so viel wie ein freies wirtschaftliches Unternehmen, aber sicherlich sind das auch alles Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und denke ich mal, dass dort einfach die Organentnahme vielleicht auch höher bezahlt werden muss einfach. Und auch die Intensivstation, dass diese Patienten eventuell natürlich auch eine Intensivstation einen Platz belegen für eine gewisse Zeit, was heute sicherlich nicht der Fall ist.
Mhm. Herr Braun, ich komme gleich zu Ihnen. Ich sehe, Sie gucken schon, Herr Peter. Wenn Sie hören, jemand sagt, ein Krankenhaus muss Profit erwirtschaften und ich will nicht meine Organe dem Kapitalismus unterwerfen. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, also man muss eigentlich muss man sich mal davon frei machen und sagen, denken, ich rette ein Leben. Und sicherlich ist es so, jedes Unternehmen auf dieser Welt muss profitabel arbeiten. So, also wenn ein Krankenhaus nur rote Zahlen macht, können sie irgendwann ihre Schwestern, Ärzte nicht mehr bezahlen. Also es muss alles bezahlt werden auf der Welt. Also muss auch ein Krankenhaus profitabel arbeiten. Ja. So, und ansonsten muss man sich immer Gedanken, ich rette Leben. In dem Moment, wo ich sage, ich mache es, rette ich Leben.
Das ist ja wie im Kleinen, stelle ich mir vor, Frau Hese, ist immer Thema Blutspende. Da geht man ja auch nicht hin. Da geht man ja auch hin, um anderen das Leben zu retten.
Genau. So, oder? Also ich schließe mich da auch eigentlich meinen Vorrednern an. Klar, das Krankenhaus, die Kosten müssen gedeckt sein.
Aber das muss auch reichen.
Ja, genau.
Also es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Felder. Ne? Das eine ist eben, ein Krankenhaus sollte zumindest 0 auf 0 irgendwie rauskommen. Das andere ist, Organspende ist ein ganz anderes Genau. Ganz anderes Feld, das damit eigentlich nichts zu tun haben sollte, glaube ich. Herr Braun, was ist Ihre Meinung?
Also wenn man mit Transplantationsmedizin kostendeckend ist, dann ist das schon gut, aber man verdient damit kein Geld. Wir haben ja nun einen Auftrag und das betrifft ja, die Transplantationszentren sind ja meist Universitätskliniken und stehen oftmals am Ende der ganzen Behandlungsketten. Das heißt, wir kriegen alle komplexen Fälle, wir kriegen alle Schwerstkranken, wir kriegen Isolationsfälle, das, was vielleicht irgendwo in anderen Unternehmen auch wirtschaftlich unattraktiv ist, kriegen wir zur Versorgung und versorgen. Also wir haben den Versorgungsauftrag als Universitätsklinik, wie zum Beispiel auch in der EHEC-Krise, wo wir auch ins Minus gerutscht sind, aber wir sind da, nicht? Und ich glaube, das ist ein falscher Blickwinkel. Wir müssen uns mit anderen Krankenhäusern messen, die eben, sage ich mal, sich aussuchen können, welches Behandlungsspektrum versorgt wird. Das haben wir als Universitätsklinik nicht, diese Möglichkeit. Und da muss man einfach sagen, also wenn wir überhaupt eine schwarze Null schaffen, dann ist das gut. Und mit Transplantationsmedizin verdient man an der Uniklinik kein Geld. Das ist eine falsche Vorstellung.
Hier ist NDR1-Welle Nord mit zur Sache am Sonntagabend. Zu wenige Organspenden, was tun? Das war unser Thema. Und ich würde jetzt noch gerne eine Abschlussrunde machen mit unseren Gästen. Gunter Heeser aus Schenefeld. Mit welcher Botschaft gehen Sie nach Ihrer Transplantation durchs Leben? Was sagen Sie den Leuten?
Ich wache jeden Morgen auf, bin einfach nur dankbar und glücklich, dass ich atmen kann, meine Kinder beim Großziehen helfen kann und noch für sie da sein kann. Ja, ich bin meinem Spender unendlich dankbar, dass er sich damals bereit erkannt, ja, gegeben hatte, dieses Organ zu spenden. Ich würde mich freuen, dass, wenn die Angehörigen wüssten, wie gut mir das geht. Ja, und natürlich den Ärzten, die alle dafür gesorgt haben, dass ich da jetzt bin, wo ich jetzt stehe, auch wenn man mal Tieflagen hat. Ja, eine unendliche Dankbarkeit.
Mhm. Torben Peder aus Bovenau, gleiche Frage. Was sagen Sie den Leuten, die zweifeln, ob sie einen Organspenderausweis haben wollen oder nicht?
Also eigentlich kann ich Ihnen nur an meinem Beispiel zeigen, wie wichtig es ist, das zu machen. Ne? Also wie gesagt, ich wäre nicht mehr da. Jetzt stehe ich noch vor euch, kann ein ganz normales Leben mit euch zusammenführen. Bin immer noch da und hoffe auch, dass ich auch noch ganz, ganz lange da bin und dann auch ganz normal ins Alter gehen kann, wie jeder andere auch. Und das wäre eben ohne der Spenderfamilie oder dem Spender von damals nicht möglich.
Thorsten Gerdes aus Wedding steht in Dithmarschen. Was geben Sie unseren Hörern heute Abend mit?
Also nochmal, ich kann nur noch, jeder sollte mal in sich gehen und mal drüber nachdenken, wenn man selber betroffen wäre, wenn es sogar noch immer vielleicht ausfällt, was würde ich tun oder hoffen, was andere machen würden vielleicht.
Genau. Bleibt noch Herr Braun, wie wird sich das Thema zu geringe Spenderzahl in Zukunft entwickeln? Was glauben Sie?
Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die sich in der Bevölkerung dem Thema annehmen und dieses Thema auch weitertragen. Und will Sie jetzt auch fragen, ich denke, man muss hier auch einmal unserem Bürgermeister danken, der den Tag der Organspende jetzt am Samstag nach Kiel geholt hat. Dort haben transplantierte Patienten 835 geschenkte Jahre auf der Bühne demonstriert. Das ist der Erfolg der Organspende und das ist ganz toll, wie sich hier auch die Landespolitik dafür einsetzt, stellvertretend Herr Garg, also auch einen herzlichen Dank, der sich hier insbesondere dafür einsetzt, für die Runde der Transplantationsbeauftragten, dass wir uns regelmäßig hier im Land treffen und über Organspende reden können. Das gilt genauso auch für unsere Landesärztekammer, Herrn Herrmann und Herrn Leffmann, die auch für die curriculäre Fortbildung hier mitzeichnen. Und wir haben hier die Vernetzung, und gemeinsam können wir hier ganz, ganz viel bewegen, denke ich auch, in Richtung Organspende und blicke da auch, sage ich mal, positiv in die Zukunft. Wir müssen aber weiter aufklären, aufklären, aufklären. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir die Bevölkerung erreichen und dass sich die einzelnen Menschen entscheiden.
Vielleicht haben wir da heute Abend ein bisschen zu beigetragen. Das war zur Sache live am Sonntagabend auf NDR1 Welle Nord.